In Johannes 14, Vers 17 steht, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und ich habe letzte Woche angefangen mit einer neuen Predigtreihe über den Heiligen Geist. Und ich möchte heute ich will mich dafür nicht entschuldigen, aber heute wird es viele Bibelstellen geben. Warum? Weil wir mal den ganzen Zusammenhang sehen werden, was meint eigentlich auch alttestamentlich auch der Heilige Geist, und das Thema der Predigt ist der Heilige Geist und die Gegenwart Gottes. Und ich möchte kurz wiederholen, Jesus hat seinen Jüngern den Heiligen Geist verheißen. Und in dem Moment, wo der Heilige Geist auf Petrus fiel, zu Pfingsten, dann bekehrten sich Tausende von Leuten. Petrus war in der Lage zu predigen und er war in der Lage, oder die Jünger waren in der Lage, plötzlich Gemeinde zu bauen und Menschen bekehrten sich, Heilungen geschahen und so weiter. Und da war so eine Dynamik, und immer wenn man das liest, sagt man, hey, das will ich auch, das wünsche ich mir auch für mein Leben, dass sich das einfach mal ändert oder vielleicht auch so ein paar Dinge so passieren, wie sie dort passiert sind. Und Francis Chan, von dem ich auch letzte Woche ein paar Mal was gesagt habe. Übrigens, die Predigt von letzten Sonntag wurde leider nicht aufgenommen. Es haben Leute gefragt, hey, was war mit der Predigt? Wir hatten technischen Fehler. Und übrigens, hey, wir haben tolle Kinder, oder? Amen. Es ist doch super, dass wir Leben hier haben. Und dort wird ein riesen super Dienst gemacht, ihr Lieben. Und wir können dankbar sein für unsere Mitarbeiter, die sich jedes Mal dort investieren. Und Francis Chan hat gesagt, ich habe genug von einem Leben, das genauso aussieht wie das Leben derer, die ohne den Heiligen Geist leben. Ich habe genug davon, dass mein Leben genauso aussieht wie von den Leuten, die den Geist Gottes nicht haben. Und ich habe mich gefragt, was ist denn wirklich der Unterschied in unserem Leben? Was ist denn anders? Nur nett sein? Zur Kirche gehen? Guter Vater sein? Gute Mutter sein? Und ihr Lieben, wenn es um das Thema Gegenwart geht, da muss man wissen, nichts kann die Gegenwart einer Person ersetzen. Nichts. Kein Brief, keine Videobotschaft, kein WhatsApp, kein Facebook, keine Postkarte, nichts. Die Gegenwart eines Menschen ist nicht zu ersetzen. Ja, manche Leute schreiben sich ständig hin und her und das ist auch okay, aber sobald sie zusammen sind, ist ein Unterschied, oder? Ist was anderes. Und es ist eine wichtige Voraussetzung, dass Beziehungen gut funktionieren, wenn man in die Gegenwart der Person tritt und auch Gemeinschaft miteinander hat. Und Gott hat uns so geschaffen, dass wir Personen, Menschen sind, die die Gegenwart anderer brauchen. Wir brauchen sie, ansonsten werden wir krank. Durch den Sündenfall wurde aber das zerstört, worum es am meisten ankommt, das Erleben der uneingeschränkten Gegenwart Gottes. Das wurde zerstört. Aber in dem Moment, wo Jesus auf die Bildfläche kam und später der Heilige Geist, wird es wieder möglich, die Gegenwart Gottes zu erleben und zu spüren. Und Paulus spricht von dem Heiligen Geist der Verheißung und wir sehen das im nächsten Vers. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Darum soll es heute gehen. Mir ist ein Licht aufgegangen durch das Studium dieser Predigt und so habe ich es für mich persönlich noch nie gesehen. Und ich möchte darüber sprechen, die Verheißung des neuen Bundes. Und wie gesagt, es wird einige Bibelstellen jetzt geben und es ist so ein kleines Studium jetzt. Ja, wir gehen wirklich ins Wort Gottes und ich möchte euch einladen, nicht abzuschalten, nicht zu sagen, oh okay, und schon wieder eine Bibelstelle, oh und schon wieder eine Bibelstelle und so weiter. Aber ihr Lieben, darum geht's, dass wir in das Wort Gottes hineintauchen und hören, was sagt uns das Wort. Wir tauchen jetzt rein. Jeremia 31, 31 bis 32, dort steht, siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, diesen meinen Bund haben sie gebrochen. Obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenem Tag schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. In 5. Mose 30, Vers 6 heißt es, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Und wisst ihr, ist es nicht faszinierend zu sehen, dass es Gott ist, der sich darum kümmert, dass wir ihn lieben? Ist es nicht schön zu sehen, dass er das größte Interesse daran hat, dass wir ihn verehren? Dass er unsere Herzen beschneidet? Dass er alles tut, dass wir ihn lieben? Wessen Aufgabe ist es jetzt, deine oder seine? Er? Seine. Hier steht es. Er beschneidet unser Herz, dass wir ihn lieben, dass wir ihn verehren. Und Hesekiel greift die Prophetie auf und bringt dieses, was hier Gott in 5. Mose sagt, mit dem Heiligen Geist in Verbindung. Und wir sehen es in Hesekiel 36, Vers 26. Was ist jetzt? Ah ja, genau. Das habe ich nicht hier drauf. Hesekiel 36 bis 27, es sind zu viele Bibelstellen. Es heißt, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und Hesekiel 37, Vers 14 heißt, und ich gebe meinen Geist in euch, in euer Inneres. Und der Heilige Geist markiert die Erfüllung des neuen Bundes, die Wiederkehr der Gegenwart Gottes, alttestamentlich. Und es geht um die persönliche, ihr Lieben, um die persönliche Gegenwart Gottes im Heiligen Geist. Wir möchten uns jetzt ein bisschen anschauen, die Gegenwart Gottes im Alten Testament. Im Alten Testament sehen wir, wie Gott bei den Menschen war, und zwar in Form des Tempels. Erstmal wurde die Stiftshütte gebaut und dann wurde irgendwann später der Tempel gebaut. Und im Neuen Testament sehen wir, wie auch die Gegenwart Gottes kommt durch den Heiligen Geist. Und ich möchte jetzt über die Stiftshütte ein bisschen reden. Und das erste Mal erweist Gott seine Gegenwart, wo? Mose am brennenden oder beim brennenden Dornbusch. Da ist Gottes Gegenwart das erste Mal manifestiert. Und Mose spricht mit Gott. Und später sehen wir, als Mose das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, da war die Gegenwart Gottes auch mit dem Volk, am Tag in einer Wolkensäule und in der Nacht in einer Feuersäule. Und wir sehen dann, dass Gott von Berg herabsteigt und in Form dieses Zeltheiligtums, die sollten ja dann dieses Zelt aufbauen, mit seinem Volk sprechen möchte. Und Mose bekommt dann von Gott die Anweisung, bau mir das Heiligtum, und vielleicht habt ihr das schon mal auch die Erfahrung gemacht, du bist motiviert, du fängst an, die Bibel zu lesen von Anfang an und dann kommst du irgendwann an diese Punkte, wo lange diese ellenlange Erklärungen von dem Tempel sind. Ja. Und viele brechen dann an der Stelle ab und so weiter. Aber hier geht es darum, Mose bekommt den Auftrag, ein Heiligtum zu bauen, damit Gott mit dem Volk sein kann. Und in Und an einer Stelle heißt es in 2. Mose 32, Vers 34, sagt Gott, meine Gegenwart wird nicht mit euch gehen, stattdessen ein Engel. Weil das Volk Israel wieder mal nicht gehört hat, wieder mal ungehorsam war, sagt Gott, meine Gegenwart wird jetzt nicht mit euch gehen. Und es ist interessant, was Mose hier sagt. Er sagt, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Wenn deine Gegenwart nicht mit dabei ist, dann wollen wir hier nicht weg. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Gegenwart Gottes für das Volk Israel ganz, ganz wichtig war, ganz, ganz wesentlich war. Und dann sehen wir später weitere Offenbarungen über Gott. Er ist barmherzig, er ist gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade. Es wird einfach viel über ihn auch geschrieben. Und alles mündet in eine Herabkunft der Herrlichkeit Gottes, die dann schließlich die Wohnung erfüllte. Das sehen wir in 2. Mose 40, Vers 35, wo die Stiftshütte fertig war und die Herrlichkeit Gottes lagerte sich auf der Hütte, im Zelt im Allerheiligsten. Und nachdem dies geschehen war, war das Volk bereit zu seiner Reise an den Ort, den der Herr, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und wir sehen, wenn wir den Auszug aus Ägypten lesen, wie das Volk Israel am Tag, wie ich schon sagte, durch diese Wolkensäule geführt worden und dann in der Nacht mit dieser Feuersäule. Und dann sehen wir im 5. Buch Mose die Erfüllung der Verheißung in Form des Tempels von Salomo. Und dann sehen wir wieder in 1. Könige 8, Vers 11, die Gegenwart Gottes kam in den Tempel rein und der Tempel wurde zum Zentrum der Existenz Israels im verheißenen Land. Das war das Wichtigste für das Volk Israel, dass Gottes Gegenwart bei ihnen ist, mitten unter ihnen. Und das war auch der Unterschied zu allen anderen Völkern. Wir haben gesagt, Mose hat gesagt, wenn du nicht mit uns gehst, sehen wir das in den folgenden Versen, was sollen denn die anderen Leute denken über uns? Was sollen die Menschen denn denken, wenn du nicht bei uns bist? Und das alttestamentliche Gottesvolk sah den Tempel, auch wenn er zugleich als Opferstätte diente, vorrangig als einen Ort des Gebets und des Bewusstseins der Gegenwart Gottes, die mit ihnen, die Israeliten war. Das war das Zentrum ihres Glaubenslebens, dass Gott in ihrem Zentrum ist. Und das Schlimmste, was dann geschehen ist, eigentlich für das Volk Israel war, als sie ins Exil mussten. Und man kann sich vorstellen, was es für die Israeliten bedeutet hat, als sie in die babylonische Gefangenschaft mussten und da plötzlich keinen Tempel hatten und nicht anbeten konnten und Gottes Gegenwart nicht bei ihnen war. Und das war für sie eigentlich zutiefst verstörend, weil dann hatten sie im Grunde gar nichts mehr. Aber wir sehen dann in Hesekiel 37, Vers 27, wie Gott sagt, ich will bei ihnen wohnen und ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und dann wieder Jesaja 2, 2 bis 3. Es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen und alle anderen Berge überragen. Alle Völker strömen zu ihm. Überall werden die Leute sagen, kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns lehren, was recht ist, was er sagt, wollen wir tun. Denn vom Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen lassen. Und jetzt möchte ich euch eine Passage vorlesen, wo die Gegenwart Gottes mit dem Heiligen Geist gleichgesetzt wird. Und das habe ich jetzt nicht hier auf der Folie, sondern steht in Jesaja 63, 9 bis 14. Ich lese einfach mal vor. Nicht ein Engel und nicht ein Bote, sondern sein Angesicht half ihnen. Er erlöste sie, weil er sie liebte und Erbarmen mit ihnen hatte. Er nahm sie auf und trug sie alle Zeit von alters her. Aber sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Darum ward er ihr Feind und stritt wider sie. Hier ist übrigens von dem Volk Israel die Rede, in der Wüste. Da gedachte sein Volk wieder an die vorigen Zeiten, an Mose. Wo ist er nun, der aus dem Wasser zog, den Hirten seiner Herde? Wo ist, der seinen Heiligen Geist ihnen in ihn gab? Der seinen herrlichen Arm zu Rechten des Mose gehen ließ, der die Wasser spaltete vor ihnen her und auf das er sich einen ewigen Namen machte, der sie führte durch die Fluten wie Rosse, die in der Wüste nicht straucheln. Wie Vieh, das ins Tal hinabsteigt, so brachte der Geist des Herrn uns zur Ruhe. So hast du dein Volk geführt, auf das du dir einen herrlichen Namen machtest. Und hier wird das Angesicht Gottes mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht. Und sie betrübten den Heiligen Geist in der Wüste. Und jetzt möchte ich über die Rolle des Geistes im Neuen Bund sprechen. Wir sahen, im Alten Testament war es den Israeliten sehr, sehr wichtig, dass Gottes Gegenwart bei ihnen ist, dass er mit ihnen geht, sodass Mose sogar sagte, ich gehe nicht weg, wenn du nicht mitgehst. Und im Neuen Testament geht es um das neue Herz. Es geht um das fleischerne Herz. Und das wird in Hesekiel 36, Vers 26 prophezeit. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und Paulus bestätigt das in seinen Briefen auch. Er sagt zum Beispiel im Korintherbrief, ihr habt den Geist empfangen, den Geist des lebendigen Gottes auf Tafeln geschrieben, die fleischernen Tafeln des Herzens. Auf fleischernen Tafeln des Herzens. Eine weitere Bibelstelle in Hesekiel 36, 27 heißt es, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und die Erfüllung dieses Verses, dieser Verheißung ist in Römerbrief. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Es ist der Geist, der uns gegeben wurde und der nun das Gesetz einfordert, es zu tun. Jetzt sind wir durch den Heiligen Geist in der Lage, das zu erfüllen. Und in Hesekiel 37, Vers 14 heißt es, und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Der Heilige Geist ist es, der uns gegeben ist, dass wir leben. Und die Erfüllung dieser Prophezeiung, dieser Verheißung, sehen wir in diesem Vers. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen können. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht auf das Wirken von Gottes Geist. Und viele Bibeltexte sprechen darüber, dass Gottes Geist in oder unter Gottes Volk wohnen möchte. Er möchte in seinem Volk wohnen, er möchte unter seinem Volk wohnen. 1. Korinther 6, Vers 19 heißt es, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Und was mich fasziniert ist, dass vom Alten Testament her das Bild im Kopf war. Gott wohnt in einem Tempel, Gott wohnt in einem Haus, Gott wohnt in einem Zelt. Aber vom Neuen Testament ist es Gott, der in uns wohnt, in dir und in mir. Er nimmt Raum in uns ein. Und im nächsten Vers: Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Gottes Geist ist es, der in unserer Mitte wohnt. Und wir erinnern uns an Hesekiel. Er sagte: Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Sehen wir die Verbindung, die Erfüllung vom Alten Testament her. Und der Geist Gottes, was ich schon vorhin sagte, markiert die Erfüllung des neuen Bundes, die Wiederkehr der verlorenen Gegenwart Gottes. Und Gottes Ziel war es von Anfang an, in Gemeinschaft mit uns zu leben, in Verbindung mit uns zu leben. Und mir geht es so jetzt die letzten Wochen. Ich muss viel darüber nachdenken, wie ich eigentlich geprägt war, auch mit dem Heiligen Geist und so weiter. Und ich habe den Heiligen Geist auch immer wieder auch irgendwie wie so als bloße Kraft oder manchmal auch so unpersönlich auch wahrgenommen. Aber ich mache mir immer wieder bewusst in letzter Zeit, dass der Heilige Geist derjenige ist, Gott mit mir, Gott in mir, der Gemeinschaft mit mir haben möchte und mit dem ich kommunizieren kann, mit dem ich reden kann, dem ich alles sagen kann, wo ich ihn fragen kann: Herr, ich bin jetzt an dieser Stelle und ich weiß gerade nicht weiter. Bitte, sprich zu mir, gib mir neuen Mut, gib mir neue Kraft. Und wenn ihr so seid wie ich, ihr Lieben, dann brauchen wir immer wieder viel Kraft in unserem Leben, oder? Wir brauchen immer wieder Weisheit in unserem Leben. Wir wissen oft nicht weiter. Und ich merke, für mich ist es gerade ein Schlüssel, wenn ich mir bewusst mache, ich bin nicht alleine. Man sagt, Leute sagen, ja, wenn ich bete, dann habe ich das Gefühl, mein Gebet geht bis zur Decke. Kennst du sowas? Aber nach dem, was in der Bibel steht, das geht gar nicht. Gott ist in mir. Der Heilige Geist lebt in mir und in dir. Und indem ich bete, indem ich spreche, er ist da. Er ist um mich herum. Er ist in mir. Es ist seine persönliche Gegenwart, die mich führt, die mich leitet. Vom Alten Testament her, kurze Wiederholung, war es der Tempel, der Gottes Gegenwart repräsentierte. Und im Neuen Testament ist es dein Körper. Bist du es, der den Heiligen Geist repräsentiert in dieser Welt? Ein Theologe hat gesagt, die Gemeinde ist in einem Aufbauprozess begriffen, durch den sie zu einem heiligen Tempel im Herrn wird. Gemeinschaftlich erreicht zu einer Wohnung für Gott durch seinen Geist. Die Gemeinde, du und ich, wir sind der Tempel Gottes. Der Tempel des Heiligen Geistes. Wir repräsentieren Gott in den Dingen, die wir tun, in seinem Willen, in den Gefühlen, die wir auch äußern. Der gleiche Theologe sagt, die versammelte Gemeinde ist der Ort der persönlichen Gegenwart Gottes durch seinen Geist. Das ist es, was Gottes neues Volk und vor jedem Volk auf dem Erdboden auszeichnet. Und Wiederholung, was Moses sagte: Gott, wenn du nicht mit mir gehst, dann gehe ich nicht weg. Denn in Vers 16, 2. Mose: Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. Und das ist es, was mein Herz total bewegt. Ich weiß nicht, ob es rüberkommt. Aber du repräsentierst Gottes Gegenwart. Alles, was du tust, alles, was du machst, hat einen Einfluss darauf, wie die Menschen um dich herum Gott erleben. Schon mal gewusst? Alles, was wir machen, alles, was wir tun, ist ein Ausdruck dessen, was wir eigentlich glauben und wie wir in unserer Beziehung zu Gott stehen. Vielleicht hast du schon mal die Erfahrung gemacht, wenn du wirklich gerade gut drauf bist, wenn du mit Gott gerade gut unterwegs bist, dann bist du freundlicher, oder? Dann bist du netter, dann bist du, dein Herz ist ein bisschen weicher und so weiter. Und Leute spüren das, Leute nehmen das wahr. Aber wenn es dir nicht gut geht, wenn du irgendwie down bist, dann merken das die Leute auch. Und wisst ihr, was ich fasziniert finde? Es gibt Menschen, und in meinem Umfeld gibt es gerade einige, die gehen durch eine ziemlich schwierige Zeit gerade durch. Die Krankheit frisst sie regelrecht auf. Und sie sind trotzdem, wenn man mit diesen Leuten zu tun hat, sind sie trotzdem voller Leben. Sind sie trotzdem voller Hoffnung, voller Ermutigung. Wie kann das sein? Ich habe schon ein paar Mal von meiner Tante erzählt, die jetzt die 17. oder 18. Chemo bekommen hat. Es beschäftigt uns als Familie. Diese Frau ist komplett zerfressen vom Krebs. Aber wenn man mit ihr zu tun hat, ist sie voller Leben. Wenn du mit ihr sprichst, baut sie dich auf. Und nicht ich sie als Pastor. Sie baut einen auf. Woher kommt das? Was ist das? Es ist die manifestierte Gegenwart Gottes in ihr, die sie dazu, die das ermöglicht in ihr. Es ist nicht sie, nicht meine Tante selbst, weil jeder Mensch würde schon in die tiefsten Depressionen stürzen, übrigens in denen war sie auch, und mit allem am liebsten abschließen. Es ist ihr Bewusstsein, das Erleben, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes und Gott wirkt durch mich. Und mein Gebet ist, dass wir anfangen, uns Gott noch mehr zu öffnen. Dass da, wo du bist, dass du anfängst, mit Gott noch mehr in Gemeinschaft zu gehen. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Versuch, intensiver mit ihm zu sprechen. Versuch, mit ihm einfach dran zu bleiben. Versuch ihn in alles Mögliche reinzunehmen. Ich hatte neulich mit Sarah ein Gespräch. Wir hatten darüber gesprochen, wie das ist so mit Kindern und mit Bibellesen, auch vor Kindern und so weiter oder mit Kindern und so. Und sie hat ein Buch gelesen und das war total interessant. In diesem Buch ermutigt eine Mutter die alle anderen Mütter und sagt, warum nimmst du nicht die Bibel und liest mit deinem Kind oder wenn das Kind spielt, einfach die Bibel. Die Mütter klagen ja auch immer wieder und auch manchmal Väter, ich habe keine Zeit, ich muss dies und jenes, ich muss noch so und so viel tun. Und diese Frau ermutigt einen und sagt, warum nimmst du das nicht einfach in deinen Alltag mit rein? Wenn dein Kind spielt, wenn dein Kind dies und das und jenes macht, nimm doch einfach die Bibel und lies daraus. Nimm doch das, dein Glauben und lebe es einfach ganz natürlich. Denn, und das ist die Frage, wo und wie nehmen uns denn die Menschen wahr? Nehmen sie uns überhaupt wahr, dass wir beten, dass wir mit Gott reden, dass wir unser Herz öffnen oder nicht. Und sie hat es jetzt versucht ein paar Mal und erstaunlich, es klappt, dass du einfach in deinem Alltag Gott mit reinnimmst. Oder jetzt in der letzten Zeit, ich war richtig verzweifelt, ja. Es gab, ich sag's euch, ich geb's euch einfach mal weiter. Die Sache mit meinem Vater, ja, das treibt uns richtig rum. Übrigens, ich habe eine Entscheidung gefällt vor einer längeren Zeit. Ich möchte ehrlich sein zu euch. Ich möchte euch nicht vorgaukeln, was für ein toller Hecht ich bin. Geistlich. Ich möchte, dass ihr seht, dass jeder Kämpfe hat. Dass jeder in Herausforderungen steht. Und dass auch ich an einen Punkt komme, wo ich zu Gott sage, Gott, ich verstehe dich nicht mehr. Aber der Schlüssel ist, wie wir damit umgehen, wie wir Gott wieder neu an unser Herz lassen, wie wir wieder sagen, Herr, ich brauche dich. Und gestern Abend haben wir wieder erfahren, mein Vater geht's wieder ganz schlecht, keiner weiß Bescheid, die Ärzte sind ratlos, er hat so starke Kopfschmerzen, er hat solche die machen ihn, fertig, ja. Und ich werde jetzt in ein paar Wochen werde ich auch zu ihnen fliegen. Ich merke, ich muss einfach da sein für sie, ja. Und ich habe das gehört und ihr Lieben, wir sind seit anderthalb Jahren sind wir damit jetzt beschäftigt, ja. Mein Vater geht's immer wieder hin und her, ja, immer wieder schlecht und so weiter. Und ich habe gemerkt, in mir kam was hoch. Eine Frage. Gott, lohnt es sich überhaupt noch zu beten? Kennt ihr solche Fragen? Darf ich sowas als Pastor? Und ich habe das gehört und ich war so fertig. Ich bin vom Essenstisch, ich bin unser Schlafzimmer. Ich habe mich hingesetzt und ich habe nur noch geheult. Irgendwann kam Jeremia rein, mein Sohn, ja, mein älterer Sohn, machte die Tür auf und fragte, Papa, was ist los? Und ich habe nur noch geheult. Ich habe gesagt, Jeremia, Opa ist krank, schon seit so langer Zeit. Ihm geht's nicht gut. Jeremia kam, setzte sich auf meine Schoß und sagte, Papa, du brauchst nicht traurig sein. Wollen wir für Opa beten? Herr, ja, was geht hier eigentlich ab? Mein Sohn kommt zu mir und sagt, wollen wir für Opa beten? Ich sage, ja, Jeremia, bete bitte für Opa. Da betet er und legt sie einfach in meinen Schoß und dann macht er wieder alberne Sachen und zieht mich heraus aus meinem Loch. Was ist das? Es ist das Wirken des Heiligen Geistes, der in uns ist, der um uns ist, der auch unsere Kinder gebrauchen kann, zu wirken und zu uns zu sprechen und uns auf wen wieder auszurichten? Auf ihn, auf Jesus. Und ich habe zu mir gesagt, ich will meinen Glauben ehrlich leben. Ja, ich habe die Tür zugemacht, um einfach mal ruhig zu sein. Aber ich habe nicht abgeschlossen. Meine Kinder haben immer die Möglichkeit, zu mir zu kommen und zu sehen, wie es ihrem Papa geht. Warum? Weil sie sehen sollen, an mir und an meinem Leben, wie ich mit Gott lebe. Und wie ich mit Gott ringe. Und wie ich auch an Punkte, an Fragen komme, die ich nicht verstehe. Und warum tue ich das? Weil das echt ist. Und ich vertraue darauf, dass das Wirken des Heiligen Geistes, wo ich weiß, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes und er gebraucht meine Kinder, er gebraucht meine Frau, er kann dich gebrauchen, dass Gott anfängt, uns zu gebrauchen, Kanäle zu sein, seiner Liebe, seiner Güte, seiner Kraft, seiner Wiederherstellung. Amen. Gott möchte, dass wir das Bewusstsein haben, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Du einzeln, aber auch wir als ganze Gemeinde, ihr Lieben. Und es geht nicht nur darum, in den Gottesdienst zu kommen. Ich habe schon letzte Woche gesagt, lasst uns das abschminken in unseren Gedanken, dass es darum geht, sonntags einfach mal in den Gottesdienst zu kommen. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Da, wo du bist, da, wo du lebst, da repräsentierst du die Fülle und die Herrlichkeit Gottes, wenn du dich dem öffnest, wenn du dich dem Heiligen Geist öffnest, wenn du sagst, Heiliger Geist, wirke durch mich, durch meine Fehler, durch meine Begrenzungen, wirke durch mich, da wo ich manchmal nicht weiter kann. Übrigens, wusstet ihr, dass Gott auch durch unsere Schwächen wirken kann? Wusstet ihr, dass Gott durch den Moment, wo wir am tiefsten Nullpunkt sind, wo Gott dadurch wirken kann? Wisst ihr, warum ich das glaube? Ich sehe es bei Jesus Christus. Am dem tiefsten Nullpunkt in seiner Geschichte wirkte Gott die Rettung für die Welt. Amen? Und Gott möchte uns neu fokussieren, neu ausrichten auf ihn. Sorry, wenn die ganzen Bibelstellen vorhin so trocken waren. Und man denkt, oh, noch eine Bibelstelle. Oh, noch eine Bibel. Aber ihr Lieben, es geht darum, dass wir sein Wort neu ernst nehmen Und dass wir sagen, Herr, auch wenn ich es nicht verstehe, mach, bewirk was in mir. Verändere mich. Mach mich heil. Mach mich gesund. Nimm die Zweifel aus meinem Leben. Amen. Und nach vorne.